Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, die MIPIM hat begonnen und spätestens mit ihr ein Blick auf die europäischen Immobilienmärkte. André Zücker, Co-CEO der KGAL, einem großen unabhängigen Investment- und Asset-Manager, spricht von Years of Change. Es geht dabei nicht etwa nur um einen neuen Zyklus. André Zücker meint nicht nur den Change, den kriegerische Auseinandersetzungen mit sich bringen, er meint ganz andere Dinge, die dann auch besondere Einsichten gebären.
Wir müssen uns ändern, wir müssen unsere Denkweise und unsere strategische Aufstellung einfach ändern, weil vieles von den bisher geglaubten Grundsätzen unserer Strategie vielleicht nicht mehr richtig funktioniert.
Es wird interessant, wenn sich in einem bestimmten Business die ganze veränderte Weltlage widerspiegelt. Seid gespannt. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
KI in der Immobilienverwaltung. Von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Herzliche Grüße nach Bayern, Herr Zücker. Ein Gruß nach Grünwald.
Ja, vielen Dank, Herr Labusch. Vielen Dank.
Wie kommt ein großer Investmentmanager nach Oberbayern? Ich meine, gut, nun sind Sie nicht so weit weg von München, das ist mir schon klar, aber der Standort ist ja vielleicht auch nicht alltäglich.
Der Standort ist nicht alltäglich. Zumindest muss man sagen, wir waren ja mal ganz früher in der Historiekiste der KGL gekramt, eine Hamburger Firma. Also KGAL kommt ja aus der Allgemeine Leasing und die KG, ja. Kommanditgesellschaft, hatte man in Hamburg früher vorangestellt und nicht hinterher, wie es heutzutage ist. Deswegen früher mal Hamburg, dann München, dann immer weiter mit Neubau und den ganzen Mitarbeitern rausgezogen. Aber durchaus im Umgriff, wenn man so schaut, zahlreiche andere Firmen, die hier auch von den Banken, Private Equity Fonds und so weiter gezeichnet sind.
Nun mag Grünwald ja noch so schön sein. Die Lage der Welt erreicht sie auch dort. Wie muss man sich denn in diesem Zusammenhang die Aktivitäten eines Investmentmanagers vorstellen? Jetzt Iran-Krieg und alles, was da noch so ist.
Also wenn Sie jetzt mal die Meetings zusammenzählen, die wir allein zusätzlich hatten in den letzten zweieinhalb Wochen, hat ja nicht nur mit dem Iran-Krieg angefangen, sondern auch schon deutlich vorher durch die Komplexität in Ukraine, durch Zölle und so weiter, muss man sagen, ist es durchaus zeichnet sich ein kontroverses Bild ab. Vor allem für uns als Investmentmanager, wir haben ja drei grundsätzliche Asset-Klassen, die wir bei uns im Portfolio haben. Das Thema einmal Aviation, was natürlich ein globales Business ist und deswegen auch eine globale Effekte ganz schnell verzeichnet. Da war gestern auch wieder eine Sitzung, da geht es natürlich um Ölpreise, da geht es um die Straße von Hormuz, da geht es um Zinsen, da geht es um Private Equity Fonds. Das ist relativ schnell. Das Infrastrukturbusiness ist für uns ja konzentriert auf Europa.
Ja.
Aber auch da gibt es gravierende Auswirkungen. Wenn natürlich auf einmal Gaspreise hochgehen, verzeichnet sich auf der Strompreiskurve wieder ein ganz anderes Bild. Und ich meine, Sie kommen aus der Immobilie, ähnlich wie ich, die Auswirkungen auf Immobilien im europäischen Bereich sind natürlich auch gravierend. Also das ist eine spannende Zeit, aber auch eine wirklich anstrengende Zeit, auch für die Nerven von Investoren und natürlich besonders auch für unsere Asset Manager, die draußen mit den unterschiedlichen Volatilitäten auch zu tun haben, auch mit den langen Entscheidungswegen auf der Business-Seite. Man darf ja nie vergessen, wir sind ja als nicht bloß als Immobilienwirtschaft, auch von der Infrastrukturseite, auch bei der Aviation-Seite immer darauf angewiesen, dass auch andere Entscheidungsträger dann Entscheidungen fällen. Und bei solchen unsicheren Zeiten dauern Entscheidungswege deutlich länger und werden auch gerne mal revidiert, und das macht es natürlich komplex.
Sie sprechen gerade von den interessanten Auswirkungen auch auf die Immobilienbranche. Was kann denn jetzt ein Investmentmanager kurzfristig hier machen? Also jetzt gerade was Immobilien betrifft, wenn es zu solchen Krisensituationen kommt, geht es da um Abstoßen, Halten oder wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich eher nicht.
Nein, eher nicht. Wir sind ja als Haus vor allem im Core- und Core-Plus-Bereich und wir sind ja auch ein sehr, sehr konservatives Haus und deswegen auch von den unseren Investoren eher konservativ ausgerichtet, aber natürlich die Entscheidungswege mit internationalen Kanzleien oder also internationalen Mietern auch, die schieben sich dann auf. Wir haben ja auch Investoren, nicht europäische Investoren aus dem japanischen, aus dem koreanischen Bereich, und natürlich machen die sich da ein Stück weit Gedanken, wobei ich gar nicht sagen will, dass das alles nur negativ ist. So, das ist ja auch so, dass jetzt durchaus aufgezeigt wird, dass das Thema Europa und Rule of Law ist wieder unglaublich viel wert. Also diese wirkliche Rechtssicherheit, die man in Europa hat, zugegeben bei vielleicht gedämpfteren Renditen, zeichnet ja doch einen Wert jetzt auf, der vorher nicht so gekannt wurde.
Ja, Sie haben ja auch in Ihrer jetzt gerade veröffentlichten Pressemitteilung nochmal sehr stark den Fokus auf Europa gelegt, auf die Stärke, die sich Europa, derer sich Europa auch bewusst werden soll. Aber jetzt nochmal anders gefragt, gehen Sie auf die MIPIM, Herr Zücker, oder lassen Sie es in diesem Jahr?
Tatsächlich haben wir mit dem Gedanken gespielt, nicht mehr zu gehen, aber wir sind langjähriger Partner auch des Stand Münchens und wir gehen aber mit verkleinerter Mannschaft, aber ich habe einige gehört, die nicht mehr auf die MIPIM gehen.
Warum gehen sie? Also ich genauso geht es mir nämlich auch. Ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, die es diesmal nicht tun. Ich meine, sie haben ja nun gerade Erfolgsmeldungen, sie haben große Fondsmandate verlängert bekommen und da kann man sich dann schon zeigen. Aber was ist da der Grund? Haben Sie internationale Kunden, die dort sind?
Also wir haben internationale Kunden, die auch dort vor Ort sind, die explizit deswegen auch einfliegen. Es gibt nach wie vor auch wirklich gute Gespräche und man kommt halt trotzdem schneller zusammen, gerade wenn es darum geht, neue Projekte ja aufzusetzen. Wenn man Projektentwickler trifft, sofort irgendjemanden aus dem Bereich des Bankenseite. Also diese Gespräche dort sind für uns zumindest schon immer relativ fokussiert gewesen und nie so diese Champagnerlaune. Das ist was uns als Unternehmen einfach auch nicht liegt und nicht auszeichnet. Also ist natürlich nicht so stark wie auf der Expo, was eine reine Arbeitsmesse für uns ist, aber für uns diese Boot- und Champagner-Partys gab es seitens KGL nie so. Ja, aber es nimmt natürlich ab und ich glaube, die Bedeutung der MIPIM insgesamt nimmt ein Stück weit einfach auch ab. Wie insgesamt man sagen muss, die letzten 12, 15 Jahre gab es natürlich den Hype in der Immobilienwirtschaft, wo auf einmal viele auch Branchenfremde in den Immobilienbereich, in den Real Estate-Bereich integriert wurden, die vielleicht grundsätzlich mal wenig damit zu tun hatten. Und jetzt ist man wieder eher unter sich und das merkt man natürlich auch bei den verschiedenen Messen.
Sie sprechen in Ihrer Pressemitteilung, von der ich gerade gesprochen habe, vom Year of Change for Real Assets. Da frage ich mich ja, die ist ja publiziert worden, durchaus zum Zeitpunkt, wo es schon mindestens gekriselt hat, wo der Krieg vielleicht noch nicht ausgebrochen war. Aber wo liegen denn für Sie die Chancen in der Krise?
Also warum Year of Change? Ich meine, wir leben als KGL von Transparenz und Vertrauen. Das ist die Währung, in der wir bezahlt werden. Wir haben diese langfristigen Kundenbeziehungen und wir haben vor allem langfristige Fonds, das ist einfach Asset implizit, wenn man hohe Einstandskosten auch hat mit den ganzen Grunderwerbsteuern und auch keine einfachen Assets, braucht man einfach eine gewisse Dauer in den Fonds, um das wieder aufzuholen. Und für Real Assets sind einfach 5, 7, 10 Jahre so der normale Turnus, den man mindestens braucht, sei es jetzt im Infrastrukturbereich oder im Aviation-Bereich oder vor allem im Real Estate-Bereich. Warum Year of Change? Wir hatten in den letzten ich glaube 15 bis 20 Jahren immer wieder Zyklen gesehen, Auf und Abs und natürlich einen ganz langen Zyklus, der nur aufwärts ging, was das Thema Zinsen betraf, also eine gewisse Überproduktion auch von Immobilien impliziert durch Zinsen. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt klar ersichtlich, auch für jeden ersichtlich, also nicht nur für uns, nicht nur für unsere Strategen, dass es jetzt nicht wieder ein neuer Zyklus beginnt, sondern dass es jetzt einfach Änderungen gibt in der Struktur, in dem, was Investoren wollen, in dem, was auch Mieter wollen, in der Demografie. Das Thema Digitalisierung setzt sich durch, das Thema Dekarbonisierung wird weitergehen. Und bisher hat man immer relativ lang davon gesprochen. Und nun zeichnet sich's einfach ab, dass jetzt die Wahrheit auch ans Licht kommt und einfach so investiert wird. Und dass die Preise insgesamt komplett runtergegangen sind, aber nur für einzelne Assetklassen wieder nach oben gehen oder für einzelne Segmente wieder nach oben gehen und nicht nur wieder neuer Zyklus beginnt, wo man sagt, naja, alles schwimmt wieder nach oben. Das wird unserer Meinung nach nicht so passieren. Und dieser, man muss sich von liebgewonnenen Sicherheiten einfach auch verabschieden. Und man muss neue Dinge, die dazugekommen sind, und es sind ja wirklich einige spannende Sachen dazugekommen in quasi jeden unserer Assetklassen, die muss man annehmen und auch weiter vorantreiben.
Sie sind hier in verschiedenen Bereichen aktiv, also etwa auch Infrastruktur und Aviation, das hatten Sie eben schon angesprochen. Mich würde zwar am ersten der Immobilienbereich interessieren, aber es gibt ja nun jetzt gerade, was Infrastruktur betrifft, dieses große Sondervermögen der Bundesregierung. Gibt es da schon für Sie irgendwelche Konsequenzen? Merken Sie das überhaupt, dass es jetzt hier im Bereich Infrastruktur vorangeht und was für Folgen hat das für Ihre Investoren?
Ja, zum einen muss man sagen, das Infrastrukturpaket, die ganzen Maßnahmen sind ja auf verschiedene Jahre aufgeteilt und deswegen zeichnet sich jetzt nicht ein wahnsinniger sogenannter Wumms in einem Jahr ab. Aber man merkt schon, dass so langsam sich die Erkenntnis auch durchsetzt, dass das Geld eingesetzt werden muss, auch an den richtigen Stellen. Ich bin da durchaus positiv, dass das auch kommt, aber es reicht halt nicht. Und unser Ansatz ist, dieses Geld, was zur Verfügung steht, zu hebeln mit privatem Kapital. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, nicht nur als KGL, sondern wirklich als gesamte Branche, wo wir sagen, lass doch die Anleger, und wir verwalten ja Geld Dritter, sei es jetzt für Privatanleger, aber vor allem für Institutionelle, lass die halt teilhaben und lass die mithelfen, diese Infrastruktur, dieses Defizit, was wir in Deutschland sehen, einfach mit aufzuholen und da auch eine gewisse Rendite zu erwirtschaften. Und man darf ja nie vergessen, man spricht immer vom institutionellen Kapital. Dahinter stehen aber die Pensionsfonds, dahinter stehen im Endeffekt auch Rentner, dahinter stehen auch Sparer, denen das dann zugutekommt. Und es gibt eigentlich nichts besser, wenn man sagt, man nimmt dieses Geld und investiert es vielleicht nicht irgendwo auf der Welt, sondern man investiert das in Infrastruktur in Europa und kann da quasi wirklich eine Win-Win-Situation auch erreichen. Und das hoffen wir, dass sich so langsam auch durchsetzt, diese Summe da sich sinnvoll einzusetzen und einfach zu verbessern und zu erhöhen mit privatem Kapital.
Diese Bereitschaft ist, so entnehme ich Ihren Worten, hier in Deutschland nicht so besonders stark ausgeprägt, oder? Die privates Kapital sich beteiligen zu lassen.
Wir sind darin nicht so richtig sonderlich geübt und die Historie zeigt auch, dass wenn es mal umgesetzt worden ist, Sprichwort Public-Private Partnerships, mal in der Historie nicht immer sinnvoll umgesetzt wurde. Aber ich habe trotzdem große Hoffnung, dass wir das jetzt auch anders lenken können und auch anders hinkriegen.
Vor dem Hintergrund Ihres Portfolios, welches Stellenwert hat denn das Thema Real Estate Investment in der Anlagestrategie? Nette Beimischung, wo doch so viele dann jetzt wahrscheinlich auf Infrastruktur einschwenken werden, oder ist es mehr?
Ja, es ist mehr. Also die Real Estate und Immobilien waren ja schon immer ein Teil der Sachwertanlagen von großen Versicherern, von Pensionsfonds. Und deswegen wird es auch immer bleiben. Sie haben natürlich auch ein Stück weit ein Allokationsproblem, sind da einfach gewisse Grenzen rausgelaufen und Infrastruktur und auch Private Equity ist so ein bisschen der New Kid on the Block. Aber ohne, dass es Real Estate komplett verdrängen wird. Was spannend ist, ist die Diskussion, ist Real Estate eine Unterklasse von Infrastruktur?
Ja.
Die habe ich jetzt auf verschiedenen internationalen Konferenzen, also gerade in Asien, auch immer wieder mal gehört und auch geführt. Ich kann dem durchaus was abgewinnen, zu sagen, naja, es gibt Infrastruktur, wenn man es breit denkt, ist Real Estate sicher eine ganz große Schublade davon. Und natürlich sehen wir in den verschiedenen Asset-Klassen auch durchaus Überschneidungen. Also das Thema Data Center, das Thema Logistik, wenn man es weiterdenkt, was ist mit dem Thema Netze und so weiter, in welche Tasche schiebe ich sowas denn rein? Also eine spannende Diskussion. Ich glaube nicht, dass Real Estate komplett verschwinden wird von der Allokationsstrategie von großen institutionellen Investoren. Aber es hat natürlich Konkurrenz bekommen. Mhm. Und wir müssen dem auch klar mit Transparenz aufzeigen, welchen Wert Immobilien in der Anlagestrategie auch haben. Das haben wir in den letzten Jahren einfach nicht gemacht, weil es klar war, dass jeder Immobilien will und diversifiziert sein will. Und diese ganzen anderen messbaren Kriterien, sei es auf der Renditeseite, sei es Sharpe Ratios und so weiter, müssen wir auch lernen, die transparent aufzuzeigen.
Im Bereich von Logistikimmobilien und Rechenzentren etwa kann ich diese Diskussion sehr gut nachvollziehen, als Teil von Infrastruktur gesehen zu werden, im Bereich von Wohnen eher nicht. Wohnen ist ja auch einer Ihrer Anker. Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung, Wohnen bleibe stabil in den Immobilienportfolios. Jetzt haben aber gerade zwei offene Fonds ihre Anteilsrücknahme ausgesetzt. Meine Frage, wird das nicht auch zu Misstrauen führen?
Also ich glaube nicht in der breiten Branche und auch nicht bei Investoren. Also ich kann jetzt nicht reinschauen und kommentieren, was in diesen Fonds vielleicht nicht gut gelaufen ist. Da muss man wirklich dezidiert aufpassen. Ich finde auch dieses ein bisschen Bashing für offene Immobilienfonds insgesamt fehl am Platze. Es, glaube ich, gilt um jeden Einzelnen auch wirklich konkret anzusehen und sagen, was steckt da für ein Wert auch darin, welche Strategie wurde verfolgt. Ich glaube, das steht jedem gut zu Gesicht, da nicht einfach drauf zu hauen. Mhm. Immobilien oder Wohnimmobilien an sich ist weiterhin eine erste Klasse, die einfach stabil sich zeigen wird, wenn es keine großen Eingriffe geben wird von Seiten des Staates, wo wir nach wie vor der Meinung sind, dass das fehl am Platze ist. Es gibt immer mal Themen, die man besprechen kann, auch auf politischer Ebene. Aber insgesamt muss man sagen, und das ist in Deutschland ja auch so, fehlen momentan Wohnungen, die auch der Demografie und dem demografischen Wandel gerecht werden. Das ist ja ein großes Thema, was wir schon seit zig Jahren auch sagen. Selbst wenn wir 0% Leerstand hätten, sind es wahrscheinlich nicht die richtigen Wohnen für unsere alternde Gesellschaft, für die Menschen, die in Städten wohnen. Es sind dann eben immer noch energetisch vielleicht nicht gut sanierte Gebäude dabei. Also da halte ich das halte ich zum einen für wirklich sozialen Sprengstoff und zum zweiten aber auch für nicht förderlich für das Wachstum von Städte. Also das ist ja ein großes Thema, den wir uns auch immer verschrieben haben. Warum wachsen Städte? Also wir wollen vor allem investieren natürlich in wachsende Städte, in wachsende Demografien. Und ein großes Hindernis ist eben dieses Thema ausreichender Wohnraum, ausreichender bezahlbarer Wohnraum, was wir auch in internationalen Studien sehen, dass da einfach weniger Wachstum dann passiert, weniger Startups gegründet werden, weniger Talente dann hinziehen. Und das ist wirklich ein großes Thema, was wir jetzt zusammen mit der Politik, mit Regulatorik, mit den Städten aufholen müssen.
Wie aktiv sind Sie in anderen Asset-Klassen? Ich habe gelesen, im Bereich Büro machen Sie einiges. Büro wundert mich ein bisschen, wird ja auch totgesagt. Vielleicht dazu kurz ein Statement von Ihnen.
Ja, Büro wird schon seit einiger Zeit losgesagt. Wir sind nach wie vor investiert. Wir kaufen auch nach wie vor zu, mit einem ganz klaren Fokus auf höherwertigem Office-Raum nur in den großen Städten, wo auch einfach dieses Wachstum verzeichnet wird und was dann auch gebraucht wird. Also wir haben uns ja von manchen Städten ferngehalten und schon seit 10, 12, 15 Jahren ferngehalten, die auch als Büroimmobilienhochburgen bekannt sind, weil wir den Markt nicht richtig einschätzen konnten und verstanden haben. Aber die Büros, die wir im Bestand haben und auch schon seit längerem Bestand haben, funktionieren nach wie vor gut. Und wir sind selektiv nach wie vor daran interessiert, wohl wissen, dieses Year of Change zeichnet sich eben auch da ab. Bisher hat man ja immer gehofft, diese mobiles Arbeiten, Homeoffice-Quoten gehen wieder zurück. Es gibt wieder einen großen Aufschwung in Deutschland oder in Europa und dann wird es schon alles wieder befüllt werden und dem ist nicht so. Und ich glaube, die Erkenntnis setzt sich jetzt auch durch, dass manche Büros werden wir auf Dauer nicht mehr brauchen. Das hängt nicht so sehr am Jahrgang oder am Baujahr von diesen Büros, sondern es hängt einfach an der Lage, wo es ist, es hängt an der Ausstattung, an der Qualität und eben an der Aufenthaltsattraktivität, die dann nicht gegeben ist. Und dann wird es auch egal sein, ob das 5 Jahre ist, 15 oder 50 Jahre alt, die werden wir dauerhaft nicht mehr brauchen. Und das ist natürlich eine harte Erkenntnis, wenn man in solchen Immobilien investiert ist. Da wird alles Mögliche noch versucht, sich da mit neuen Mietverträgen sich reinzukaufen und dann noch ein paar Jahre zu überleben.
Wie ist es denn mit anderen Assetklassen jetzt hier gerade? Sie haben ja selber das Thema demografischer Wandel angesprochen, also Seniorenimmobilien auf der einen Seite und dann gehen wir mal ruhig weiter mit Defense. Ist das überhaupt ein Thema? Also zwei völlig unterschiedliche Pole.
Also wir schauen uns nach wie vor das Thema soziale Infrastruktur an. Da haben wir auch ein größeres Mandat schon angefangen. Das ist was wir seit Jahren auf der Agenda haben. Also wirklich in dem Bereich soziale Infrastruktur. Wir haben ein Justizzentrum gekauft. Wir schauen uns weiterhin gerade aktuell Sachen an, die in dieses Raster auch reinpassen werden. Das Thema Healthcare ist für uns eins, was wir uns näher anschauen. Wir sind in dem Thema Senior Housing durchaus unterwegs, auch schon seit Jahren unterwegs, als Beimischung zu einem größeren Wohnportfolio. Das muss aber immer eine klare Fokus auf Wohnen haben und weniger auf dem Thema Pflege. Wir sind keine Pflegespezialisten. Wir machen als KGL immer nur das in allen Assetklassen, was wir wirklich hundertprozentig verstehen. Und das Thema Pflege lebt einfach von der Managementkompetenz und weniger von dem,
von der Immobilie. Ja. Und Defense, also auf der ganz andere Seite, ich schätze mal, da halten sich ein bisschen zurück.
Wir halten uns zurück. Wir schauen uns das an, natürlich auch interessiert an. Momentan ist es ein Hype. Ganz ehrlich, wir wissen, also ich habe bisher noch keinen großen Defense-Deal im Immobilienbereich gesehen, außer dass der Mieter vielleicht aus dem Defense-Bereich kommt. Aber das wird auch kommen. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass große Fonds geben wird, große Investoren, die Kasernen kaufen. Ich glaube, da steht auch regulatorisch einiges entgegen. Aber durchaus ein spannender Bereich, auch wieder zuzuordnen zu dem Thema Year of Change. Ich meine, bis vor 3, 4, 5 Jahren war das Thema Defense oder auch schon Dual Use bei allen unseren Investoren und überhaupt international institutional Investoren nicht auf der Agenda. Das durfte man einfach nicht machen. Und da hat sich wirklich was einfach gedreht.
Ich möchte nochmal auf dieses Year of Change eingehen, weil ich unterhalte mich mit Investoren, die sagen, ja, das ist das Ende eines bestimmten Zyklus, jetzt fängt ein neuer Zyklus an. Sie haben das ja eben ein Stück weit noch schärfer gesagt. Das ist nicht nur ein neuer Zyklus, sondern es ändert sich wirklich ganz, ganz viel, was man jetzt nicht nur mit Zyklen erklären kann.
Wir haben ja auch lange darüber nachgedacht und wir wollten das nicht nur als Marketingthema drin haben. Wir wollten es ganz offen gesagt vielleicht ursprünglich gar nicht in der Pressemitteilung benannt haben, weil das für uns ein internes Thema war, wo wir sagen, wir müssen uns ändern. Wir müssen unsere Denkweise und unsere strategische Aufstellung einfach ändern, weil vieles von den bisher geglaubten Grundsätzen unserer Strategie vielleicht nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen wirklich wissenschaftlich, also von verschiedenen Perspektiven untersucht werden muss, ob wir noch richtig liegen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und natürlich steckt oft in den Köpfen fest, in jedem Kopf fest, naja, es geht dann schon wieder weiter und man schaut sich doch die großen Büros an und wenn da ein langer Mietvertrag drauf liegt, dann ist es vielleicht doch ganz okay. Und wenn man es dann sich wirklich mit einer Perspektive anschaut und sagt, es gibt einen Change, es gibt einen demografischen Change, es gibt das Thema Digitalisierung spielt da mit rein, es gibt das Thema der Wirtschaftskraft mit rein, es gibt einfach so viel verschiedene Punkte, die man neu bedachten muss, dann wird einem völlig klar, selbst wenn es ein Neubau ist und ein guter Mietvertrag drauf liegt, dieses Objekt, dieses Investment wird vielleicht keine Zukunft haben. Das wird in 10, 12 Jahren nicht mehr so gebraucht werden. Und dann muss man einfach auch harte Entscheidungen treffen.
Das betrifft jetzt auch möglicherweise Ihre drei Anlageklassen, wo Sie drin sind, also Aviation, Infrastruktur und Real Estate, dass Sie sagen, Mensch, da kann vielleicht einfach nochmal was Neues dazukommen, was anderes fällt vielleicht auch weg.
Ja, also dass wir komplette Assetklassen jetzt aufgeben, da sind wir weit weg. Aber natürlich ändern sich in den Assetklassen ganz viel. Also man kann auch Beispiele machen. Wir hatten natürlich früher das Thema EEG-gestützte oder Feed-in-Tariffs bei PV- und Windkraftanlagen. Mhm. Und auch da ändert sich einiges. Und man geht weg von der, vielleicht von der Energieproduktion zur Richtung Energiemanagement, zum Storage, zum Thema Wasserstoff. Also alles so Themen, die wir den nächsten Schritt nochmal machen müssen und betrachten müssen und vielleicht anderes dann einfach abschaltet und nicht mehr macht. Und auch im Thema Bürobereich einfach Sachen, obwohl wir eine Historie drin haben und obwohl wir einen großen Track Record haben und natürlich eine Mannschaft auch aufgebaut haben, gibt's Sachen, die wir einfach dann auch konsequent auch abschalten müssen, mhm, und uns neuen Bereichen zuwenden und da einfach mehr investieren. Und das Thema Digitalisierung ist sicher eins, in dem wir ganz stark reingehen. Das muss messbar sein. Das Thema digitale Zwilling wird mehr kommen. Wir werden das Thema Mieter, neue Mieter, die auch auftauchen, anders nochmal angehen müssen. Das sind alles die Dinge. Deswegen Year of Change heißt nicht, es beginnt wieder der Wechsel von quasi von einer Depression jetzt wieder in eine Wachstumsphase. Mhm. Nein, es gibt strukturelle, sich auswirkende Elemente, die wir betrachten müssen.
Wie wichtig sind denn strategische Partnerschaften für Ihren Erfolg? Haben Sie Entwicklungspartnerschaften etwa mit Projektentwicklern, um bestimmte Projekte auch zu realisieren? Oder ist es eher weniger der Fall?
Also wir haben auf der Immobilienseite weniger die Themen, dass wir strategische Partnerschaften haben, wo wir Eigenkapital, also von beiden Seiten reingeben. Wir haben natürlich Partnerschaften, wo wir vor allem das Eigenkapital bringen und die strategische Hoheit haben und dann jemanden, der uns da auf der Service-Seite unterstützt. Aber 50-50-Partnerschaften in diesem Bereich eher selten. Wir haben Aviation-Bereich seit über 30 Jahren mit der Lufthansa Joint Venture in zwei verschiedenen Vehikeln drin. Das eine ist das German Operating Aircraft Leasing, eine sehr erfolgreiche Aviation-Plattform zusammen mit Lufthansa. Wir haben auch im Infrastrukturbereich mit zahlreichen kleineren und auch größeren Projektentwicklern wirklich eigene Plattformen, die wir da bespielen. Im Immobilienbereich eher nicht. Es lag natürlich auch an der Struktur der Branche, dass da Eigenkapital und auch Mezzaninkapital relativ leicht verfügbar war. Mhm. Und die zumindest in den letzten 15 Jahren unser etwas teureres Kapital nicht unbedingt gebraucht haben, beziehungsweise wir die Konditionen, zu denen die Risiken eingegangen worden sind, nicht mitgehen wollten und konnten. Das kann sich aber jetzt durchaus ändern. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt Gespräche über strategische Partnerschaften, die für uns im Thema Risiko-Rendite-Profil besser passen.
Wie hat sich denn die Konkurrenzsituation in Europa verändert bei Immobilieninvestitionen in den letzten Jahren? Also es ist zu lesen davon, dass neue Akteure, Private Equity Firmen, ausländische Investoren verstärkt ja jetzt hier in den Markt drängen.
Also was man sieht, wenn wir auf Objekte bieten, hängt es wirklich vom Objekt, von der Objektqualität ab, welche Konkurrenz dann auch zu sehen ist. Das war bei den Top-Objekten sehr viel Private Money, Family Office Geld, die auch wirklich Preise gezahlt haben, die wirklich attraktiv waren, wo wir auch nicht mehr bereit waren, dann mitzugehen, weil unser Risikorenditeprofil einfach was ist. Wir müssen Rendite einfach auch in einem kürzeren Zeitraum dann erwirtschaften, haben nicht vielleicht die 20, 25 Jahre Horizont. Es kommt ganz unterschiedliches Kapital, ausländisches Kapital, jetzt rein auch Private Equity Geld, die versuchen hier günstige Objekte und Opportunitäten aufzusammeln. Das gelingt denen aber nicht durchgängig, weil so richtig super Opportunitäten gab es noch nicht in ausreichender Stückzahl. Also diese Geschichte, es gibt jetzt einen Markteinbruch und ganz viel günstige Assets kommen auf den Markt, sehen wir zumindest nicht. Es gibt vereinzelt gute Transaktionen, sehr gute Transaktionen, aber nicht in der Breite, dass da hunderte Millionen Euro oder Milliarden, wie es manchmal heißt, reinkommen und dann 15-20% IRR, was ja Private Equity Fonds durchaus brauchen, zurechtkommen damit.
Wie stellt sich denn ein Unternehmen wie das Ihre ein auf die Zukunft? Wird da in neue Technologien investiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Nutzen Sie KI, um Marktchancen zu identifizieren? Ich gehe davon aus, das müssen Sie fast.
Ja, also die KI ist natürlich in aller Munde. Was uns umtreibt, ist, wie wir KI wirklich wertschöpfend einsetzen können. Und da hat jedes Unternehmen wahrscheinlich ein Stück weit eine andere Strategie. Fakt ist, wir sind auch voll auf dem Thema Digitalisierung, also nicht bloß Digitalisierung mit KI, sondern auch die normale Digitalisierung, End-to-End-Prozesse sind für uns wichtig, weil wir natürlich als ja voll regulierter Asset Manager eben diese Serviceleistung auch bieten müssen, auch in einer ganz hohen Qualität bieten müssen. Und dieses Thema der Datenhoheit wird immer wichtiger, weil die Daten, ja, die Datensumme auch unglaublich zunehmen wird, wenn man das Thema ESG jetzt noch mitdenken. Bisher sind wir nur die Spitze des Eisbergs und gleichzeitig, es gibt so viel mehr Daten, aus denen man wirklich auch wertschöpfend was machen kann. Und da investieren wir als Unternehmen sehr viel. Wir haben ein AI-Office gegründet, wo sich Leute dezidiert nur damit beschäftigen, das Thema Copilot natürlich ausgerollt. Also alles, was, sage ich mal, der gute obere Standard unserer Branche macht und wir versuchen da nochmal ein Stück weit draufzusetzen und Gott sei Dank ist die KGL einfach von der, ja, so solide aufgestellt, dass wir auch dementsprechend investieren können, weil das sehen wir schon in der Konkurrenz und Sie fragten ja nach, was machen die Konkurrenten auch so. Die kleineren Häuser tun sich natürlich zunehmend schwer, den regulatorischen Anforderungen auch gerecht zu werden. Wenn jemand von der Kostensituation nur mit Upfront-Fees oder Exit-Fees und Carries überleben kann, dann wird es einfach von der Kostensituation wahrscheinlich in den nächsten Jahren deutlich schwieriger. Und wir haben ja auch ein paar von den großen Konkurrenten gesehen, die nicht mehr auf dem Markt sind, was schade ist. Also ich finde es immer schade, wenn es keinen deutschen Player gibt, kein deutsches Haus, das wirklich europaweit oder international aufgestellt ist. Und da müssen wir auch schauen, dass wir es als deutsche Community, als deutsche Immobilienbranche nicht den Anschluss verlieren, weil wenn ich mir anschaue, kommen eigentlich die richtig großen Player, die europaweiten Player, eher aus anderen Ländern.
Ja, interessant. Am Ende, Herr Zücker, geben wir Ihnen eine Limo aus und ich würde Sie mal fragen, mit wem hätten Sie denn Lust, eine zu trinken?
Ja, natürlich fällt mir jemand ein. Also wenn's wirklich eine freie Wahl wäre, würde ich gerne mit dem Papst mal eine Limo trinken und vielleicht noch mit seinem und vielleicht noch mit seinen mit seinen für Sachwerte und Kirchen und den ganzen Real Estate Zuständigen dazu, weil das muss man ja auch sagen, das finde ich durchaus beeindruckend, was da für Schätze noch schlummern. Deswegen durchaus in vielfacher Hinsicht eine spannende Limo.
Ja, das glaube ich. Da ist auch in einem Gespräch mit dem Papst, ist der Immobilienbereich, bleibt er da nicht außen vor. Herr Zücker, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen eine gute MIPIM und habe wieder einiges gelernt. Bis hoffentlich bald. Auf die MIPIM werde ich nicht kommen, aber vielleicht sehen wir uns auf der Expo Real.
Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, liebe Limo-Fans, am Ende wird es doch so sein, dass jeder von der MIPIM zurückkommt und ganz vieles im Petto hat. Insofern kann ich euch schon mal die nächste Limo-Folge ans Herz legen, in der meine Kollegen Jörg und Gerald Eindrücke von der Messe in Cannes mitbringen. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik, diesmal insbesondere an Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.